Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Die Abfolge von Corona-Pandemie, Krieg gegen die Ukraine und Inflation hat der Hotellerie hierzulande ebenso wie im Ausland sehr zugesetzt und Strukturtrends verstärkt, die auch vorher schon eingesetzt hatten. Über die daraus folgenden Transformationszwänge der Branche, die eine erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung besitzt, habe ich mit Dirk Iserlohe gesprochen, Aufsichtsratsvorsitzender der Dorint Hotels. In seinen Augen ist Deutschland Reisebilligland, die Preiserhöhungsspielräume seien im Ausland deutlich höher. Dennoch hat er mit seiner Hotelgruppe in den letzten Jahren eine konsequente Qualitätsstrategie eingeschlagen.
Ich setze seit dem Jahre 2006 auf 4 Sterne aufwärts, weil ich einfach genau wegen der Kritik, die ich eben genannt habe, fairer Preis mit einem fairen Produkt, in diesem Segment 4 Sterne aufwärts mehr Flexibilität sehe und mehr die Chance sehe, dass die Gäste dieses Produkt auch annehmen und für die faire Leistung auch bezahlen. Der Wettbewerb hat sicherlich nicht darauf gewartet, dass wir uns jetzt ein Produkt einfallen lassen, um Motel One eine Konkurrenz zu machen. Die machen das ausschlussweise gut. Ja, das ist wirklich hervorragend, das Produkt, was hier in den Städten präsentiert wird. Und da müssen wir uns nicht einreihen und sagen, wir bringen jetzt nochmal so eine Schlafstätte, die tatsächlich als Lifestyle angeboten wird. Das machen sehr, sehr viele. Wir setzen auf Individualität mit der Dorint und wollen hier durch individuelle Leistung am Gast überzeugen und dafür auch die entsprechende Rate bekommen.
Lieber Iserlohe, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne über verschiedene Strukturtrends in der Hotellerie sprechen. In den letzten Wochen wurde mehrfach über Rekordbuchungszahlen bei Reiseveranstaltern berichtet. Wie ist die Lage nun in der deutschen Hotellerie? Haben Sie Corona bereits überwunden?
Nein. Also wir persönlich als Dorint nicht, weil wir vom Gesetzgeber benachteiligt worden sind und leiden unter der Obergrenze. Was bedeutet das? Der Gesetzgeber hat sich entschieden, Beihilfen zu vergeben. Beihilfen sind auf freiwilliger Basis, obwohl die EU gesagt hat, wir können gestatten, dass die jeweiligen Mitgliedstaaten ihre Unternehmen kompensieren für einen Schaden. Das hat die Bundesregierung nicht gemacht, auch so die alte wie die neue, hat Obergrenzen eingeführt, die willkürlich ausgestattet worden sind. Das heißt, nach Bedarf sind die nach oben gezogen worden. Das Endergebnis ist leider, dass wir 45% des Schadens vergütet bekommen haben, einzelne Hoteliers bis zu 100%. So, und damit ist natürlich eine Wettbewerbsverzerrung in der eigenen Branche entstanden, weil ungefähr 10 bis 15 große Ketten signifikant weniger Beihilfen bekommen haben, wenn man es relativ und nur so kann man es sehen, bezogen haben gegenüber den Einzelhoteliers. Das ist unser persönliches Problem. Wenn man ein allgemeines Problem der Branche anstellen möchte, dann muss man sehen, dass viele durch die Beihilfepolitik gerade so durchgekommen sind, also die Nase im Wind hatten, wie man so schön sagt, nach der Corona-Pandemie. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unmittelbar danach das Problem des Fachkräftemangels, des Arbeitskräftemangels, der Inflation bedingt ausschließlich durch die Energiepreise, die dann angezogen sind mit dem Ukraine-Krieg und dann natürlich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir jetzt alle kennen, bis hin zur Rezession in Deutschland, uns verfolgen. Und das zeigt zum Beispiel, wenn ich unsere Unternehmung voranstellen darf, eine Verschiebung der Tagungsquoten zu dem individuellen Urlaubstourismus. Vor der Krise war die Dorint-Gruppe ungefähr mit 75% Tagungsanteil, sogenanntes MICE-Geschäft, Meeting, Incentive, Convention und Event, ist die Abkürzung dafür, gegenüber 30%, 25%. Reisetätigkeit aus Urlaubsgründen heraus. Das hat sich heute ungefähr auf 50-50 verschoben. Und das beobachten wir im Austausch mit unseren Mitbewerbern ähnlich. Die Tagungsmärkte sind nicht so zurückgekommen, wie das eigentlich auch schon vor der Pandemie, während der Pandemie prognostiziert wurde. Sodass man sagen kann, ja, viele leiden versteckt noch aus den Auswirkungen, die aber eher qualitativ zu formulieren sind, nämlich Fachkräftemangel und auch welches spezifische Geschäft kommt. Man muss wissen aus der Hotelbranche, dass das Tagungsgeschäft meist hochpreisiger ist als das individuelle Urlaubsreisegeschäft. Somit verliert man natürlich in der Rate. Und wenn man in der Rate verliert, dann heißt das weniger Effizienz und weniger Net Operating Profit oder schlicht und ergreifend der Gewinn.
Das, was Sie jetzt,
Also Fazit, wir haben schlicht und ergreifend Corona in der Kumulation mit den Problemen, die danach entstanden sind, nicht überwunden.
Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, das sind ja offenbar auch Strukturtrends, sprich, dass das Tagungsgeschäft nicht so ist, das wird sich ja wahrscheinlich auch nie mehr so einstellen, wie es vorher mal war.
Nie mehr will ich nicht sagen. Gibt es ja schon einen alten James-Bond-Film, der das auch sagt, sagt niemals nie. Aber Sie haben völlig recht. In der nächsten Dekade, so würde ich es mal ansehen, wird das sehr schwierig werden, im 2- bis 3-Sterne-Tourismus auch für den Tagungsbereich angesetzt, wird Zoom und Teams, das, was wir beide jetzt hier machen, sicherlich einiges substituieren. Ich setze nach wie vor im qualitativen, individuellen Bereich auf das persönliche Treffen. Denn wenn man netzwerkt, wenn man Kontakte anbahnt, wenn man Verkaufsgespräche führen möchte, braucht man den persönlichen Kontakt. Das Riechen, Schmecken, Fühlen, das heißt, die Sinnesorgane müssen angeregt werden. Und dafür benötigt man immer wieder am Ende einer Infrastruktur auch das Hotel. Also das heißt das persönliche Treffen. Also vollständig substituiert wird es nicht. Wir sehen aber auch den Trend, dass Messen rückläufiger sind. An Standorten wie Köln, Berlin, Hamburg sind sie wieder sehr stark zurückgekommen. Aber wenn man so Sekundärstandorte nimmt wie Wiesbaden, Mannheim, die haben dann doch auch Stuttgart zu nennen größere Probleme, weil die Mittelständigen nicht mehr in dieser Intensität die Messen veranstalten, wie das vor Corona war. Und das wird auch ein Trend bleiben.
Ein Stichwort hatten Sie jetzt nicht genannt bei den vielen, vielen Problemen. Das ist der auf 19% wieder erhöhte Mehrwertsteuersatz, über den weite Teile der Branche klagen. Was merken Sie davon? Merken Sie es überhaupt?
Wir merken es natürlich, mathematisch betrachtet ist es ja zu merken, aber als Hotelier merkt man es nicht so stark, weil es drückt sich ja nur auf bei F&B auf den F-Teil, also auf Food aus. Und im Food-Bereich sind wir dann von 7% auf 19% wieder gestiegen, diese 12%. Jetzt müsste ich Ihnen sagen, wie viel haben wir durchschnittlich an Food? Und wenn man es mal ganz holzschnittartig betrachtet, dann haben wir im F&B-Bereich circa 35% Umsatzanteil und von diesem Umsatzanteil circa 40%. So, das heißt, darauf die Steigerung ist also mathematisch heruntergerechnet für den Hotelier jetzt nicht das Drama. Für ihr Restaurant um die Ecke, der Grieche, der Italiener, für den ist es stark spürbar, weil er gut die Hälfte seines Umsatzes, vielleicht manchmal sogar mehr, je nachdem welches Klientel er bewegt, ist das schon sehr, sehr stark spürbar. Und da werden auch noch einige Insolvenzen folgen.
Wenn Sie jetzt vorhin gesagt haben, Tagungsgeschäft läuft nicht mehr so, man muss mehr auf Individualreisen umsteuern, bedeutet das auch, man muss beispielsweise den Food-Bereich in einem Hotel oder überhaupt den Erlebnisbereich stärker ausbauen, um daraus Wertschöpfung zu ziehen?
Auf jeden Fall. Da ist immer mein Spruch gegenüber den Generaldirektoren, die mit uns zusammenarbeiten. Du bist ein sehr guter Direktor, aber du bist noch lange kein Gastronom. Wir müssen als Hoteliers wirklich stark daran arbeiten und lernen, mit der Gastronomie und mit dem Produkt Food und Beverage gut umzugehen. Das ist nicht eins. Da sind viele Gastronome uns weit voraus. Die Individualität oder auch das Aktuelle zu bieten, was ein Hotel so schnell nicht kann. Nehmen Sie sich selbst, wenn Sie an die Hotelrezeption gehen, mit ihrer Frau vielleicht abends und sagen, wo kann ich jetzt gut essen gehen, wenn ihnen dann der Rezeptionist sagt, wir haben hier ein gutes Hotelrestaurant, dann werden sie als nächstes einwenden, ich wollte aber doch gerne rausgehen. Ja, das ist einfach so. Das Hotelrestaurant hat es schwer. Das Hotelrestaurant funktioniert dann, wenn sie in einer Gruppe reisen, Bankett rundum Meetings buchen, was vom Veranstalter schon vorherbestellt wird, dann funktioniert das. Aber in dem Moment, wo ich auf individuelles Lunch- und Dinnergeschäft aus bin, wird es schon sehr schwer. Da muss ich einen guten Koch haben und muss auch vor allen Dingen die Einstellung haben, Food and Beverage richtig zu präsentieren. Und das ist in der Hotelbranche immer noch eine Seltenheit, dass das gekonnt wird.
Mit unserem Podcast schauen wir zum ersten Mal in den Bereich der Hotellerie. Wie groß ist eigentlich die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Branche? Erste Frage und Nachfolgefrage. Hat die Politik Ihrer Einschätzung nach ein ausreichend großes Verständnis für die Branche?
Erste Frage ist immerhin 10%. Das ist jetzt nicht die Welt, ja, aber immerhin sind wir bei 10% gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Wenn wir das mal mit den Österreichern vergleichen, dann sind das mehr als 70%. Von daher ist auch die Antwort ganz klar für die Politik, dass wir hier nicht so gesehen werden. Obwohl, und das ist die nächste Einschränkung, wenn man die Relevanz unserer Branche betrachtet, dann muss man sehen, dass die Automobilbranche als die stärkste Branche nach wie vor in Deutschland 800.000 Menschen mit allen Zulieferern und was dazugehört in Lohn und Brot hält. Die Hotellerie und die Gastronomie und alles, was da dazu gehört, also die gesamte Gastwelt, da muss man die Eventbranche, Entschuldigung, und Ähnliches hinzuaddieren. Dann sind das insgesamt fast 5 Millionen Menschen. Also wir sind in Bezug auf die Arbeitsplatzschaffung, sind wir die relevanteste Branche in Deutschland, bringen aber nur 10% vom Bruttoinlandsprodukt. Dem gemessen ist unser Lobby sehr schwach zurzeit. Allen voran denkt man dann an DEHOGA, die eine hervorragende Arbeitsqualität in ihrem Tagesgeschäft leisten. Sie werden dort beraten, wie müsste man Fachkräfte akquirieren? Wie geht man mit der Buchhaltung um? Gibt es rechtliche Themen? Auch da kann die DEHOGA unterstützen. Aber es ist in dem Sinne keine strategische Gesamtlobby in Deutschland erkennbar, so wie bei der Automobilbranche, dass man sagt, wir haben ganz bestimmte Probleme und diese Probleme werden nach Topics 1 bis 3 auch in diesem Jahr bearbeitet. Das gibt es nicht. Es gibt jetzt den Versuch der Union der Wirtschaft, die in Berlin ansässig ist, die als Gedanken Think Tank hier versucht zu arbeiten und möchte gerne alle, die mit der Gastwelt zusammenarbeiten, subsumieren und hier in einer Aggregierung versuchen, 10% der Bundestagspolitiker zu erreichen. Warum 10%? Weil es auch 10% vom Bruttoinlandsprodukt ist. Und deswegen man sagt, komm, wir brauchen hier entsprechend in der Lobbyistenaufstellung auch ein besseres Durchgreifen. Ich habe das persönlich während der Corona-Krise gespürt. In einem Bundestagshearing waren über 18 Verbände anwesend, die von den Politikern im Tourismusausschuss gefragt worden sind, was tun wir jetzt? Und zum Schluss hat sich dieser Kreis gestritten und die Politiker wussten dann gar nicht, ja, auf wen sollen wir jetzt hören, was passiert hier eigentlich, was sollen wir tun? Der Tourismus wäre angeraten, sich als eine starke Lobby zu aggregieren und es wäre auch angeraten, insbesondere aus dem Hinblick, dass der Minister Heil hier 5 Millionen Angestellte sehen kann, dass man hier auch tatsächlich zumindest mal einen Staatssekretär benennt, der touristische Positionen beinhaltet. Zurzeit ist es ein Annex am Wirtschaftsministerium, nämlich ein Koordinator für maritime und Tourismuswirtschaft mit ganzen 4 Planstellen. Und das kann es nicht sein, mit einer Branche, die über 5 Millionen in Lohn und Brot hält.
Wenn wir die deutsche Hotellerie mal vergleichen mit dem Ausland, zwei wichtige Kennzahlen vielleicht in dem Zusammenhang. Wo liegt die durchschnittliche Bettenauslastung und wo liegen die Preise pro Zimmer in Deutschland, und im Ausland?
Also bei der Bettenauslastung ist das sehr individuell zu betrachten. Das ist ja dann die Frage, sind Sie jetzt in Paris unterwegs oder in Brest oder sind Sie in Mailand oder sind Sie in einem kleinen Dorf in Sizilien? Also ich würde es eher auf die Rate betrachten und da gibt es auch eine ganze Menge an Unterschieden. Wir waren vor der Corona-Krise schon nicht besonders bestückt mit guten fairen Raten in der Hotellerie und nach der Krise erst recht nicht. Wenn man mal vom Süden nach Norden das betrachtet, dann konnten die Portugiesen sich um 35% im Preis steigern. Jetzt betrachtet von 2019 auf 2023. Das sind die Daten, die mir vorliegen. Die Daten sind von STR Global. STR Global ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Man hat mal in Brüssel entschieden, man darf sich nicht im Erfahrungsaustausch untereinander die Zahlen geben. Daraus gab es eine gute Geschäftsidee. Ich sammle die Zahlen ein und verkaufe sie wieder raus. So ist das oft im Leben. Und wir nutzen die Zahlen und stellen halt fest, dass in Portugal 35% Preissteigerung möglich war. Das geht bis rauf nach England zu 50% Preissteigerung. Und wir Deutschen haben es gerade geschafft, im Schnitt 12% und an manchen Standorten wie Stuttgart und Frankfurt sogar verloren. Wenn man jetzt mal eine Price Range aufbauen würde und sagt, der teuerste, das ist die Schweiz, setzen wir auf 100% in dem Index. Wo liegt dann Deutschland? Dann liegen wir ungefähr bei 40%. Das heißt, Deutschland ist im europäischen Vergleich ein Reisebilligland. Und das ist auch ein Stück des Problems, das Kernproblem der Branche, dass die Leistung Essen, Trinken, Schlafen. Für die Deutschen, ich will es mal psychologisch betrachten, auf der Maslow'schen Pyramide, die Grundbedürfnisse darstellen und das darf für den Deutschen nicht viel kosten. Ich kann es auch etwas witziger betrachten, wo viel Ernst dahinter steht. Während der Corona-Krise haben die Deutschen Toilettenpapier gekauft und die Franzosen Rotwein. Da sieht man schon so ein bisschen die Wertigkeit, wie man damit umgeht. Der Deutsche will immer noch günstig essen und günstig schlafen. Vielleicht auch ein Grund, warum Frau Merkel uns damals zugemacht hat, weil sie sagt, kann man ja zu Hause machen, dann können wir diese Branche auch schließen. Und trotzdem war es absurd, dass sie alleine bei uns im Hotel nicht übernachten durften, stattdessen aber in einer überfüllten U-Bahn, zwar mit Maske, aber quer durch Deutschland fahren durften. Und das hat natürlich auch die Probleme bereitet. Und wir kranken heute noch daran. Und deswegen ist Corona auch nicht überwunden, weil die Inflation, die jetzt zugeschlagen hat, auch für den Hotelier im Einkauf, sei es die Personalkosten, die zugegeben meistens zu Recht steigen müssen. Die Einkaufskosten, die Energiekosten konnten durch die Preissteigerungen, die Hoteliers versuchen am Markt zu erzielen, nicht kompensiert werden. Und das wirft uns dann noch mal ein Stück zurück. Und damit krankt im Moment natürlich auch die Effizienz. Und wenn man jetzt noch gepaart sieht, dass gerade in den ersten 3 Monaten, wo wir auch noch kein richtiges Vertrauen finden, wo sich Deutschland richtig hin entwickelt, stellen wir das tatsächlich auch fest an der Rezeption. Es kommen weniger Firmen, die Incentive-Veranstaltungen bei uns belegen, die tatsächlich auch sagen, wir brauchen mal wieder ein Seminar oder wir möchten auch gerne an einem Messestandort mit einer Firmenveranstaltung bei Ihnen etwas buchen. Das lässt leider etwas nach. Und das gilt auch für meine Kollegen, die von dem Gleichen sprechen, dass nämlich der März nicht besonders gut gelaufen ist und der April fängt auch nicht gerade rosig an. So muss man es betrachten. Zurück auf die Zimmerdurchschnittsfrage, Ihre Frage. In den anderen westeuropäischen Ländern insbesondere sind die Raten im Vergleich zur Qualität, was geboten wird, er signifikant teurer, als das in Deutschland vorzufinden ist. Sie können immer noch am Wochenende in Berlin für 150 Euro ein qualitativ hochwertiges Zimmer finden, was Sie allerdings in Brest in Westfrankreich nicht finden würden für 150 Euro. Und daran sehen Sie den Unterschied. Und das kann man für viele Standorte sehen. Das gilt halt nicht nur für Paris, Mailand, Rom und London, sondern es gilt auch für die Sekundärstandorte B oder C Location.
Sie unterhalten ja mehrere Marken für unterschiedliche Segmente. Mich würde zunächst mal interessieren, welches Sternesegment läuft derzeit am besten?
Die Hoteliers versuchen ja aus dem Sternekonzept herauszukommen, sondern ihre eigene Individualität zu prägen und zu sagen, was ist jetzt, wofür steht die Marke? Dennoch werden die Sterne vergeben und die Sterne werden immer ein Orientierungspunkt zurzeit für den Gast sein. Das war nur vorweg. Die Dorint bewegt sich in ihrem Kernmarkt mit 50 Häusern im 4- und 4-Sterne-Plus-Segment. Also der Ausländer sagt Upper-Upscale-Markt. Das ist der Markt, in dem sich die Dorint befindet. Das Produkt Essential by Dorint ist im Grunde nach auch ein Full-Service-Produkt. Es hat nur wenige Hardware-Merkmale. Zum Beispiel, es fehlt ein Ballsaal oder ein größerer Konferenzraum oder ein Spa oder ein Fitnessbereich. Ansonsten soll der Gast beim Essential by Dorint auch den Full-Service erleben. Das heißt, sie können essen, trinken, schlafen und sonstige Serviceleistungen in Anspruch nehmen, die das Hotel so zu bieten hat. Das soll kein Unterschied sein. Das sieht man auch im Logo. Das Dorint ist genauso geschrieben wie das Essential bei Dorint. Und die Essenz sind halt fünf wichtige Punkte, die wir mal herausgearbeitet haben, die dann auf jeden Fall in dem Essential für den Gast auch verfügbar sind. Das sind die beiden Hauptmarken, die wir zur Verfügung stellen. Dann gibt es noch den Luxury-Bereich, das ist die Hommage. Das ist aber eher ein Claim, die Hommage. Die sechs Häuser derzeit bindet, die für sich selbst eine Hotelpersönlichkeit darstellen. Das ist in Sylt der Söringhof, 15 Zimmer mit einem Zwei-Sterne-Koch, wirklich ein Eldorado. Dort kann man die Seele baumeln lassen. Das Parkhotel in Bremen, die Kö 59 auf der Königsallee, der Nassauhof in Wiesbaden, auch ein uralter Standort, Maison Messmer in Baden-Baden und das Grand Tirolia in Kitzbühel. Das sind für sich Hotelpersönlichkeiten, die wir dann unter diesen Claim Hommage an den Gast, Hommage an den Standort und so weiter dann präsentieren und verkaufen. Die Kernmarke bleibt Dorint, ja, und das ist auch das Kerngebiet, wo wir eine kontrollierte Expansion weiter ansetzen, sowohl bei der Dorint als auch bei Essential bei Dorint. Hommage ist schlicht und ergreifend opportunistisches Wachstum. Vielleicht kommt jemand und sagt, ihr macht das gut. Ich möchte auch gerne unser Haus, was schon 100, 200 Jahre ehrwürdig hier steht, in eure Verantwortung geben.
Aber nochmal gefragt, vielleicht auch in Zeiten der Unsicherheit, ist es so, dass diese etwas günstigeren Marken besser laufen, heißt eine bessere Auslastung haben? Oder sind es gerade die hochwertigen, die vielleicht ein bisschen unabhängiger sind, auch von manchen konjunkturellen Trends?
Ich setze seit dem Jahre 2006 auf 4 Sterne aufwärts, weil ich einfach genau wegen der Kritik, die ich eben genannt habe, fairer Preis mit einem fairen Produkt in diesem Segment 4 Sterne aufwärts mehr Flexibilität sehe und mehr die Chance sehe, dass die Gäste dieses Produkt auch annehmen und für die faire Leistung auch bezahlen. Der Wettbewerb hat sicherlich nicht darauf gewartet, dass wir uns jetzt ein Produkt einfallen lassen, um Motel One eine Konkurrenz zu machen. Die machen das ausschlussweise gut, ja, das ist wirklich hervorragend, das Produkt, was hier in den Städten präsentiert wird, und da müssen wir uns nicht einreihen und sagen, wir bringen jetzt nochmal so eine Schlafstätte, die tatsächlich als Lifestyle angeboten wird, das machen sehr, sehr viele. Wir setzen auf Individualität mit der Dorint und wollen hier durch individuelle Leistung am Gast überzeugen und dafür auch die entsprechende Rate bekommen.
Jetzt planen Sie ja aber auch die Eröffnung noch weiterer Hotels. Und jetzt hat man, natürlich sind die Hotels unterschiedlich, ganz klar, Sie haben es herausgearbeitet, aber trotzdem beobachtet man in manchen Städten, Großstädten zugegebenermaßen, doch schon, dass die Segmente recht reichlich besetzt sind, dass es sogar teilweise eine Konzentration gibt, dass der ein oder andere Anbieter verschwindet. Also was ist die Motivation noch für weitere Häuser?
Es wird sehr stark im Übernahmemarkt auch eine Motivation liegen zu wachsen. Der Neubau selbst, wenn man das mal in der Expansionsstrategie betrachtet, ist schwieriger geworden. Man hat eine durchschnittliche Entwicklungszeit von 5 bis 7 Jahren je nach Standort. Das geht los mit der Baurechtsbeschaffung. Die Baurechtsbeschaffung ist in vielen Zentren extrem kompliziert geworden. Ich sitze hier in Köln, und in Köln haben wir eine durchschnittliche Phase der Baugenehmigung von 5 Jahren. So, das heißt, vom ersten Zeichnungsbrett an bis zur Baugenehmigung vergeht viel Zeit. Und das ist natürlich etwas, wenn Sie sich jetzt umdrehen und schauen mal, was in den letzten 5 Jahren in der Wirtschaft passiert ist, dann ist es nicht von ungefähr, dass viele Investoren und Wirtschaftspartner sagen, ich habe den Mut nicht mehr, eine P&L, also eine Leistungsrechnung aufzustellen für die nächsten 20 Jahre, weil üblicherweise unterschreibt man einen Pachtvertrag in der Hotellerie für 20 Jahre, wenn es um einen Pachtvertrag gehen soll. Und dann tatsächlich der Bank, den Investoren und sich selber überzeugend darlegt, die Zahlen stimmen, die wir heute ansetzen. Rate, Belegung, Kosten und so weiter. Und auch die Rahmenbedingungen werden stimmen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen sind für mich persönlich die Neubaumöglichkeiten sehr eingeschränkt und nur an wirklich Spitzenstandorten möglich, wo man tatsächlich vorab sehen kann, ja, diese Lage wird auch in 10 Jahren noch eine gute Lage sein und deswegen ist hier ein Hotel geeignet. Und daran sehen Sie das nächste Problem, was kommt, die sehr ehrgeizigen Ziele der Bundesregierung, der entsprechenden ESG-Normen, der Taxonomie und der ökologischen Energiewende. Es wird schwer umzusetzen sein, weil wir arbeiten mit dem Institut Green Sign zusammen, die unsere Hotels zertifizieren. Und die sagen uns schon, dass wir die höchste Ausstattung, die 5 Punkte, die man dort erzielen kann, nur erzielen kann mit Neubauten. Und eine Revitalisierung ist da sehr schwer möglich, dann auf eine 5er-Stufe zu kommen. Der Neubau selbst hat aber auch wieder solche Probleme, zeitlicher Art, wie eben gesagt. Aber auch, wenn man beim Neubau nicht vernünftig abreißt, nicht vernünftig entsorgt und wieder neu versorgt die Baustelle, hat man auch schon wieder in seiner CO2-Bilanz und in der Energiebilanz negative Faktoren aufgebaut. Also ich denke, wir bewegen uns in einem so fast Parkinson-artigen Korsett, wenn man den Neubau betrachtet. Einerseits die Restriktionen, die aus Berlin kommen und aus der EU kommen und andererseits natürlich auch die wirtschaftliche Realität, wie sie denn dann aussieht in 7 Jahren. Das wird, jetzt zurück auf Ihre Frage, die Auswirkungen haben, dass es eine Konzentration geben wird. Und diese Konzentration heißt einerseits Ausscheiden von Marktteilnehmern und andererseits Übernahme von Marktteilnehmern. Dieser Prozess wird sicherlich beginnen. Die Frage ist nur, wie das ausländische Kapital, was da eher anzusprechen ist, die mit der Hotellerie auch mehr Erfahrung haben als das inländische Kapital, weil das inländische Kapital sich meist nur auf den Pachtvertrag einlässt, wogegen das ausländische angloamerikanische Kapital durchaus gewöhnt ist, mit Managementverträgen zu leben und die auch entsprechend umzusetzen. Das heißt, das Risiko ist dann auf der Immobilienseite. Ja, ein Hilton, ein Interconti, ein Accor, die arbeiten ja überwiegend nur mit Managementverträgen oder mit Franchiseverträgen. Also das Risiko steckt nicht in diesen Gesellschaften. Oder nehmen Sie die größte von der Anzahl der Hotels angesehene Hotelkette Wyndham. Die haben null Risiko, weil sie nicht ein einziges Hotel mit einem Management- oder Pachtvertrag ausgestattet haben, sondern ausschließlich, wie McDonald's zum Beispiel, ein Franchise-Konzept betreiben. Und damit kann eigentlich der Ertrag, wenn man seine Hauptverwaltung und seine Kosten richtig strukturiert hat, nie ins Negative gehen, weil Umsatz mal Fee ist mathematisch betrachtet schwierig ins Minus zu treiben. Wenn man aber so wie wir tatsächlich bis zum letzten Nagel, bis zur Reparatur alles erwirtschaften muss im Rahmen eines Pachtvertrages, ist natürlich der Verlust auch möglich an Standorten. Und das wird gerade im deutschsprachigen Raum auch zu einer Konzentration führen, weil wir noch nicht gesehen haben. Ich sehe da so ein bisschen problematisch Jahresende 24 und auch jetzt schon während des laufenden Jahres 24, die 23er Bilanzen, werden die alle überleben. Und in 26 werden alle KfW-Mittel zurückgezahlt werden müssen. Das ist der Reigen, wo die üblichen KfW-Programme auslaufen für zumindest die großen Mittelständler und die größeren KMUs. Und das wird dann auch wieder zeigen, was passiert. Also für mich beginnt die Konzentrationsphase jetzt und sie wird so bis 27 andauern. Das wird in Deutschland passieren.
Viele buchen nicht direkt in den Hotels, sondern über Buchungsportale. Booking.com ist ein Beispiel dafür. Sind diese großen Buchungsportale für Sie Fluch oder Segen?
Naja, wenn man an die P&L denkt, ist es Fluch, weil die Prozentsätze sind gigantisch, die man hier für die Zimmerpreise noch abgeben muss an die entsprechenden Portale oder OTAs, wie man sie in Fachjargon bezeichnet. Man braucht sie aber heute, um den internationalen Verbund zu bekommen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die es einfach geschafft haben, die Portale, die Aufmerksamkeit des Verbrauchers, der Suche und des Findens von dem Standort über die Portale zu aggregieren. Wenn man natürlich eine Hotelgesellschaft kennt und seine Marke durchgesetzt ist, gibt es durchaus Leute, die sagen, ich suche jetzt im Marriott-System mein Haus oder ich suche im Interconti-System mein Haus, weil ich habe eine Royalty- oder Membership-Karte mit dem entsprechenden und möchte meine Punkte abwohnen. Alles, was Mittelstand betrachtet, braucht letztendlich diese Portale, weil sie selbst die Marketingkraft nicht haben und vor allen Dingen die Aufmerksamkeit so nicht generieren können. Ja, Booking haben Sie jetzt erwähnt. Das ist für uns eine ganz gute Plattform, weil wir dort hochpreisiges internationales Geschäft bekommen aus dieser Plattform. HRS ist da eher für den 2- bis 3-Sterne-Bereich geeignet als für den Luxury-Markt. Und wir arbeiten also ganz gut mit Booking und mit Expedia. Das sind die zwei Hauptzunennen, mit denen wir arbeiten. Natürlich würden wir lieber gerne diese Marge behalten und sie nicht ausgeben müssen. Und das verschärft natürlich, worüber wir eben gemeinsam gesprochen haben, nämlich die Thematik der Zimmerdurchschnittsrate. Ja.
Jetzt haben Sie 65 Hotels und Ressorts in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber man kann über Ihre Homepage auch Hotels der Barcelo-Gruppe zum Beispiel in Spanien buchen. Wie stark wird das von den Kunden genutzt?
Noch nicht so stark. Es kommt nach und nach die Aufmerksamkeit und muss man zugeben, dass wir dies nach der Corona-Zeit noch nicht mehr marketingtechnisch so angetrieben haben, beidseitig Barcelo wie wir. Aber es ist etwas, was uns nichts kostet. Wenn das natürlich auf Dauer fluktuieren würde, wäre das natürlich eine Art der Substitution von Booking.com oder Expedia umsetzen, indem wir sagen, wir generieren das selbst. Wir haben hier einen Schlüssel gefunden, sodass wir für einen geringen Prozentsatz eigentlich den Saldo ausgleichen. Also wer hat mehr geliefert und der bekommt auf den Saldo einen gewissen Prozentsatz, der aber weit unter den Sätzen liegt, den die OTAs von uns verlangen. Wir werden das in diesem Sommer und vor allen Dingen auch im nächsten Jahr durch Marketingkampagnen stärker ausbreiten, sodass wir mal schauen, ob das nicht ein Parallelmodell ist, wo vielleicht ein selbstfinanziertes Netz der Hoteliers so etwas parallel aufbauen können wie Booking oder Expedia.
Ich habe von Ihnen ein interessantes Zitat gelesen, nämlich Service ist die Droge der Zukunft. Wie hebt sich Dorint in dieser Hinsicht von anderen Anbietern ab?
Wir möchten halt einen Puzzlestein für unseren Gast liefern, so dass, wenn er in unsere Hotels kommt, weiß, dass fast alles möglich ist. Das geht los, wenn Sie in die Lobby kommen. Wir haben in den großen Hotels haben wir sogenanntes Kölner Bütchen. Das heißt, den Bedarf, den Sie haben, können Sie dort stillen. Das heißt, was Sie in Ihrer Minibar nicht finden, können Sie im Bütchen erwerben. Dort steht auch ein Concierge, der Sie nach wie vor leitet. Also wir sind altertümlich an der Stelle und setzen darauf auf den persönlichen Kontakt und möchten auch eine Person im Hotel vorfinden, der Ihnen es erleichtert, nicht nur im Hotel, sondern auch am Standort sich besser auszukennen, auszufinden und vor allen Dingen etwas Interessantes zu erleben. Wir haben unseren Hoteldirektoren vor der Corona-Krise die Aufgabe gestellt, 5 ganz interessante Touren, Veranstaltungen, Szenarien zu entwickeln, die man buchen kann. Zum Beispiel in Dresden kann man ein Dinner an der Elbe mit einer vorgelegten Trabifahrt buchen. So, und solche Sachen als Paket kombiniert. Sie kennen das, wenn Sie in die Hotels gehen, da gibt es oft so Schaufensterbretter, da liegen dann ohne Ende Flyer und Sie ziehen sich so einen Flyer und dann geht die Diskussion mit der Familie los, was machen wir denn heute? Wo gehen wir hin? Und dann suchen Sie so lange, bis keiner mehr Lust hat und dann gehen Sie irgendwo hin. Und hier ist es so, Sie können halt vorweg schon ein Programmpaket buchen, etwas sich aussuchen am Standort Dresden, was von uns dann vollständig organisiert wurde und Sie können sich einfach mal einen Tag treiben lassen und werden von uns dann entsprechend geführt. Das sind die Elemente. Daneben aber auch die Betreuung im Hotel. Ob das jetzt die von der Minibar bis zum Reinigungsservice oder der Spa ist, wir haben Yoga eingeführt komplett in unsere Unternehmen. Wir bilden jedes Jahr 30 Yogaschüler aus, die dann in den Hotels Yoga-Angebote bilden können. Hier kooperieren wir gemeinsam mit einer wirklich sehr starken Yoga-Vorbild, nämlich Patricia Thielemann von Spirit Yoga aus Berlin. Und wir halten sehr viel davon, A, in die Unternehmensphilosophie, als auch mit unseren Gästen achtsam umzugehen. Und die Achtsamkeit ist ein Zentralpunkt in der Yoga-Philosophie und deswegen passt das gut zu uns. Und so setzt sich ein Baustein zum nächsten, die sich immer weiter erfüllen. Und das ist das, was ich 2006 eigentlich nach der Trennung von Accor entschieden hatte, dass wir individuell bleiben wollen, auch wenn wir eine Kette sind. Die Kette dient der Synergie, die Individualität dem Gast. Und so wollen wir das auch zukünftig bespielt lassen.
Jetzt ist es aber so, dass manche dieser Service-Elemente auch eine Reihe von Fixkosten mit sich bringen. Und vor dem Hintergrund die Frage, man hört immer wieder, dass Kunden wesentlich später buchen, als es in der Vergangenheit der Fall war, man also schwerer nur disponieren kann. Wie reagieren Sie darauf?
Ich glaube, der Peak ist da erreicht. Wir sind schon sehr kurzfristig. Vor der Corona-Krise war das schon Thema. Da sind manche Ärztekongresse eine Woche vorher abgesagt worden und sind auch dann wieder manchmal 3 Tage vorher wieder angesetzt worden. Man muss diese Flexibilität besitzen. Der größte Kostenblock dabei ist das Personal. Mit der Pacht ist das schwer zu vereinbaren, weil wir halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz stark mit Pachtverträgen arbeiten müssen und können nicht mit Managementverträgen arbeiten. Also ist die Pacht immer ein Fixum. Und beim Personal muss man halt flexibler arbeiten. Und da ist zum Beispiel auch, was wir ganz zu Beginn gesprochen haben, ein wichtiger Beitrag der Politik wäre an der Stelle, eine Wochenarbeitszeit mal mit zu verantworten. Wir sind heute so aufgeklärt und es ist mittlerweile ein Arbeitnehmermarkt, wenn wir in Bewerbungssprechen sitzen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass heute ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer noch ausbeuten kann in klassischer Sicht. Und von daher wäre es auch durchaus möglich, verantwortungsbewusst ein Wochenzeitkonto einzustellen, statt ein maximales Tageszeitkonto. Die Menschen heute würden durchaus gerne sagen, ich arbeite heute mal 14 Stunden, habe dafür den ganzen Freitag frei. Das würde viel höhere Flexibilität geben und auch vor allen Dingen mit dem Bestand an Mitarbeitern die Verteilung zu den Momenten, wo ich dann auch die Mitarbeiter tatsächlich benötige. Und das sind so Elemente, die wir brauchen, um hier die Flexibilität auch für den Gast zu bringen. Ja, es ist richtig, das erhöht Fixkosten, aber deswegen habe ich mich auch entschieden, im 4- und 5-Sterne-Bereich zu arbeiten, weil da die Luft dazu ist und auch die Elastizität gegeben ist, den Preis entsprechend anzupassen. Ich setze darauf, dass die Droge der Zukunft der Service ist, weil die Menschen wollen nicht den Roboter, sondern sie wollen tatsächlich eine individuelle Leistung und sie wollen die Ansprechbare. Und ich glaube, dass dieser Trend wird, solange wir Human Beings sind, wird das nicht abebben. Ich habe vor kurzem ein Seminar gehalten, da war ein Teilvortrag vor jungen Auszubildenden, also Generation Z. Die haben jetzt tatsächlich von mir ein Video vorgeführt bekommen, wo wir das modernste Hotel in China präsentiert haben, was voll elektronisch läuft, ohne Personen, komplett. Aber mit Bar, mit Küche, mit allen Leistungen, die Sie sich vorstellen können im Hotel. Nachdem der Film dann fertig war, alles erläuterte, habe ich dann gefragt, na, das ist doch ein Hotel, da wollen wir doch sicherlich mal hinreisen. Und da gingen von 200 Fingern gingen nur 3 hoch. Und Sie sehen, ich setze darauf, es gibt wieder ich nenne es ein Pushback der Digitalisierung. Irgendwann hört das auf, dass die Digitalisierung den Mensch tatsächlich noch weiterbringt. Weil wir bleiben ein soziales Wesen und an bestimmten Stellen wollen wir diesen sozialen Kontakt auch nicht substituieren.
Ich sehe sowieso, ich sehe es wie Sie, ich hoffe es wie Sie, sagen wir mal so. Ich bin davon noch nicht.
Ja, vielleicht ist.
Aber das ist ja berechtigt in unserem Alter, dass man die Hoffnung hat. Aber kommen wir nochmal auf die Mitarbeitenden. Ist für Sie ja der ganz zentrale Faktor. Sie haben es mehrfach schon erwähnt. Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um an die Mitarbeitenden in der richtigen Zahl und richtigen Qualität zu kommen?
Gut, da sind wir ja im Wettbewerb mit allen anderen. Was wir spüren mussten, ist nach Corona, dass die Fluktuation signifikant gesprungen ist nach oben. Während der Corona-Phase haben halt viele, obwohl sie Kurzarbeitergeld hatten und 90% ihrer Bezüge ja generieren konnten. Und wir haben noch ein extra Programm aufgelegt für die, die die 10% nicht verkraften konnten, haben die Führungskräfte bei uns auf 25% ihres Gehalts verzichtet, einen Fonds aufgelegt und haben dann diese Personen, die bei den 10% tatsächlich existenzielle Not bekamen, ausgeglichen. Abgesehen davon sind dann trotzdem viele von den Mitarbeitern zu Lieferando oder zu Logistikern oder Ähnliches, um dann zu denken, an der Kasse beim Aldi kriege ich vielleicht doch ein bisschen mehr Geld und habe dann vielleicht einen sichereren Arbeitsplatz. Davon kommen aber schon wieder einige zurück, weil die Hotellerie doch ein interessantes Momentum ist, denn wenn der Gast lächelt und strahlt, dann ist man wirklich, das ist ein Stück wie beim Künstler, der Applaus. Was tun wir? Wir fangen schon sehr früh an in den Schulen. Wir versuchen in den Schulen schon darauf aufmerksam zu machen, dass die Hotellerie doch ein interessanter Berufszweig ist und versuchen regional durch unsere Direktoren bei sogenannten Speed-Dating-Momenten, die manche Gymnasien ausführen oder auch Realschulen und Gesamtschulen, unsere Branche darzustellen. Wir gehen auf Messen. Wir sind mit einem eigenen Event, das nennt sich der Azubi-Pokal. Wir haben jedes Jahr 600 in der Ausbildung und 200 gehen durch die Prüfung. Und die bespielen wir dann an einem Wochenende. Erstens, indem wir sie vorbereiten auf die Prüfung und zweitens, indem wir sie prämieren und den ersten Preis und den zweiten und dritten Preis geben für ihre Leistungen, die sie dann über das Wochenende erarbeitet haben, in theoretischen Bereichen wie auch in praktischen Umsetzungen als Koch oder als Service-Mitarbeiter oder kaufmännischer Angestellter. Und das kommt sehr gut an und das endet dann damit, dass alle Direktoren auch in dieser Veranstaltung sind und versuchen auch Verträge zu schreiben und zu sagen, bleib in der Branche, bleib bei uns nach der Ausbildung, das ist doch ein super Arbeitgeber, du könntest hier bleiben. Dann haben wir natürlich auch die, die bei uns kündigen, da versuchen wir Nachsorge zu betreiben. Das heißt, wir behalten die Kontaktdaten und fragen nach, bist du glücklich, war das in Ordnung? Insbesondere, wenn sie die Branche gewechselt haben und versuchen immer eine Art Nachakquisition, sodass man vielleicht den einen oder anderen wieder erwischt. Ich gebe da mal ein Beispiel, eine Direktorin, die jetzt in Garmisch-Partenkirchen sich als Direktorin auszeichnet, hat gesagt, Herr Iserloh, ich habe es dreimal schon versucht, von unserem Unternehmen Dorinth loszukommen. Ich schaffe es nicht. Das ist natürlich also ein schönes
positiv.
Kompliment.
Das ist positiv, das ist, ja, klar.
Ja, es geht aber auch anders, weil was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist, die jungen Generationen heute haben nicht mehr, so wie die Babyboomer, ihren Job im Mittelpunkt. Das Leben ist heute anders aufgebaut. Der Job ist eher so Mittel zum Zweck und Work-Life-Balance steht im Mittelpunkt. Und deswegen haben wir da anders zu kämpfen. Völlig klar. Der Arbeitgeber ist substituierbar. Diese Identifikation mit dem Arbeitgeber und dem Marke und dem Logo ist mehr auf der Gastseite noch zu erreichen als auf der Mitarbeiterseite. Trotzdem sind wir, glaube ich, stolz auf die Mitarbeiter, die wir haben. Und wir haben es geschafft, wieder nach Corona die Fluktuation auf ungefähr 23% zurückzudrücken. Und das ist im Branchenschnitt gar nicht so schlecht. Obwohl es viel ist. Ich erkläre dann immer meinen Freunden, die sagen, ja Mensch, die müssten doch wissen, dass ich schon im Hotel war. Dann sage ich, ja gut, aber alle 4 Jahre habe ich neue Mitarbeiter. Das ist nun mal so. Ja, einmal komplett ersetzt. Ne? Das stellt man sich so nicht vor, aber es ist so. Ja.
Gibt es bei Ihnen eigentlich eine Zweiklassengesellschaft, weil manche gerade so in den Verwaltungsbereichen werden auch Homeoffice einfordern, in anderen Bereichen ist es überhaupt nicht möglich, aus der Natur der Sache heraus, in der Küche, da kann kein Homeoffice greifen. Also
gibt's ja, die zwei, der Koch im Homeoffice ist schwer.
Genau, gibt es die Zweiklassengesellschaft bei Ihnen?
Die gibt es tatsächlich, weil hier das Head Office hat natürlich während der Corona-Phase das Homeoffice eingeführt und ich bin einer der Gegner. Also ich habe zwar nichts zu sagen im Unternehmen, weil ich kein Geschäftsführer bin, bin Aufsichtsratsvorsitzender, aber es gibt halt hier auf der Honestis-Seite, da wo ich Vorstand bin, eine klare Ansage, Herr Iserloh duldet kein Homeoffice. Ich weiß, dass wir dann wieder die Ausnahmen machen, aber genau deswegen habe ich diese hundertprozentige Ablehnung des Homeoffice auch eingeführt, weil dann die Ausnahmen sehr gering sind. Und ich habe einfach die Erfahrung, dass das Homeoffice am Ende nicht die gleiche Effizienz hat wie die Arbeit am Arbeitsplatz. Es gibt für mich nach wie vor bewiesenermaßen weniger Mitarbeiter, die zu Hause effizienter sind als umgekehrt. Und dabei bleibe ich. Und das ist auch empirisch eigentlich klar, weil wenn man zurückschaut in die 80er Jahre, dann hat die Allianz das auch schon mal versucht. Da hat man zugegebenermaßen noch nicht diesen Digitalisierungsstand gehabt. Da sind die Akten mit nach Hause gegangen. Aber die Effizienz war so schlecht, dass die Allianz das auch wieder eingestampft hat, das Projekt, und hat dann wieder die Bürohäuser gebaut. Und ich würde sagen, wenn ich wirklich noch 20 Jahre leben darf, dann gehe ich davon aus, dass das sich auch wieder zurückentwickelt und dass nur bestimmte Berufe, denn stellen sich auch die Situation vor, das Bewerbungsgespräch oder beziehungsweise noch viel schlimmer, das Gespräch der Gehaltserhöhung, und dann erinnert sich der Führende gar nicht daran, dass sie noch im Unternehmen sind, weil sie ja 5 Tage die Woche im Homeoffice sitzen. Auch diese Interaktionen, auch das Bekannte, bekanntermaßen, dass Leistungen besser werden, wenn 3 Mitarbeiter, 4 Mitarbeiter zusammenarbeiten, dass daraus vielleicht ein 6. oder 7. Ergebnis rauskommt, als wenn einer immer vor sich alleine arbeitet. Und Teams kann es nicht ersetzen. Ja, dass, wenn man zusammen in einem Büro sitzt oder auf einer Etage sitzt, kommt eine ganz andere Eigendynamik, als wenn die alle zu Hause in ihrem Wohnzimmer sitzen, wenn sie dann entsprechende Rahmenbedingungen auch besitzen. Und da kommt die nächste Kritik. Ist das überhaupt so? Ich glaube, wir müssen hier auf die heiße Herdplatte fassen und müssen dann feststellen als Volkswirtschaft, Homeoffice ganz nett, aber wir dürfen es auch nicht übertreiben.
Ich habe noch 2, 3 persönliche Fragen. Die erste, Sie haben eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht. Was führte Sie ins Banking?
Ein Zufall. Ich wollte eigentlich Psychologie studieren und habe dann aus Schilderungen eines Freundes, der eine Drogenberatungszentrale leitete, der mir dann sagte, ich habe noch nie einen Fall clean bekommen, wie man das so schön in der Branche sagt. Und dann gab es weitere Gespräche über die Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Branche. Und dann wurde ich unsicher und habe dann damals aus meinem Zivildienst heraus in Mainz mit dem Vorstand, des Kirchenvorstandes dort diskutiert. Und der sagte, weißt du, wenn du etwas unsicher bist, dann nimm doch eine Bankkaufmannslehre. Das ist wirklich eine edle Lehre unter den Ökonomen. Dann kannst du immer noch danach entscheiden, ob du studieren gehen möchtest, ob du ein Betriebswirtschaftsstudium oder ein geisteswissenschaftliches Studium machen möchtest. Nimm dir doch die Zeit. Ja, schon witzig, ich war damals 22. Heute würde man sagen mit 18, mein Gott, du musst doch längst fertig sein. Ja, obwohl die Menschen immer älter werden, ja, müssen sie früher fertig sein. Man wundert sich, warum. Habe ich dann damals tatsächlich das gewählt und habe diesen Bankkaufmann bei der Nassauischen Sparkasse 2 Jahre lang abgeschlossen. Und da hat mich dann die Kreditgeberseite sehr infiziert, also das Kreditengagement hat mich sehr infiziert. Und ich fand das ganz toll, weil wir damals bei der Nassauischen Sparkasse die Chance hatten, eine überregionale Unternehmenskundenabteilung zu gründen, die in ganz Deutschland gearbeitet hat, also über die Grenzen der Sparkasse hinweg. Das war eine Regionalsparkasse, ist heute noch eine Regionalsparkasse, die über den Grenzen hinaus arbeiten darf. Und dort wurde damals eine solche Abteilung eingeführt. Und dort durfte ich mitmachen nach der Ausbildung, weil sonst wäre ich tatsächlich studieren gegangen. Und dann habe ich dort 8 Jahre gearbeitet und den Kunden akquiriert, bei dem ich dann später gearbeitet habe und dessen Firma ich übernommen habe.
Ah, das wollte ich mich gerade fragen. Wie kamen Sie dann in die Hotellerie? Also sozusagen über die Mandatsbetreuung, wenn man so will.
Genau. Letztendlich war es so, dass ich 8 Jahre geschlossene Immobilienfonds finanziert habe, wo auch Hotelfinanzierungen benötigt worden sind. Und ich habe insgesamt 2 Milliarden D-Mark damals Kreditgeschäft betreut und habe dann diesen Kunden hier mit 500 Millionen betreut. Und der hat dann eines Tages gesagt, weil ein Partner ausschied, sie bräuchten wieder einen Banker als Partner, ob ich nicht in die Firma einsteigen möchte. Und das ist in der Tat dann so geworden. Und damals gehörte zu 25% die Dorint-Gruppe zur EBA, zum Partnergruppe. Und nachdem man in 2003 den Versuch wagte, mit Accor eine 50-50-Beteiligung einzugehen, das aber aus guten Gründen gescheitert ist im Jahre 2006, ist die Dorint-Gruppe zu 100% bei der Eber zum Partnergruppe gelandet. Und man hat nochmal von vorne begonnen. Man hat einen Spin-off organisiert, die Dorint damals geteilt. Und diese geteilte Gruppe mit 42 Hotels unter der neuen Dorint-Flagge weiterfahren lassen. Und die Akkoriana haben dann die anderen Hotels übernommen. Und so sind wir dann kontrolliert weitergewachsen. Und 2006 hatte ich dann die Entscheidung getroffen, nachdem die Partner Eberts und Bartel ausgeschieden sind und ich dann alleine übrig geblieben bin, dass wir uns auf DACH konzentrieren. Deutschland, Österreich, Schweiz. Nach dem Motto, dort kann ich Krise. Woanders kann ich es nicht, denn man muss zugeben, als Mittelständler ein Hotel in Amsterdam, ein Hotel in Prag, ein Hotel auf Mallorca ist extrem schwierig, weil trotz EU, wir haben immer wieder unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen, sei es das Recht, sei es auf der Personalebene, gewerkschaftliche Usancen und so weiter. Sie sind alle unterschiedlich und das macht die Rahmenbedingungen in Krisen extrem schwer, aus Köln heraus ein Unternehmen zu leiten, wo dann einzelne Hotels an einem Standort im Ausland agieren. So, und so kam ich dann in 2000 sukzessive von 2000 an als Aufsichtsrat bei der Dorint und dann später halt als Miteigentümer und heute mit der Onestis AG zu 50% Eigentümer von der Dorint.
Gibt es ein Lieblingshotel von Ihnen außerhalb der eigenen Gruppe?
Außerhalb der eigenen Gruppe.
Denn das andere, dass Sie die Hotels alle toll finden, das glaube ich, aber außerhalb
mehrere,
der eigenen Gruppe?
Mehrere, also da gibt es mehrere. Also ich war jetzt vor kurzem in New York und da ist das One Hotel ein sehr, sehr schönes, modernes, auf Natur aufgebautes Hotel direkt am Central Park. Ein sehr schönes Haus mit einfachsten Mitteln, aber sehr wertig gebaut. Und ein sehr schönes Betriebskonzept im Restaurant. Also das gefällt mir sehr gut, würde ich immer wieder hinfahren. Oder auch natürlich so ein altes Schlachtschiff wie in Venedig, das Bauerhotel. Das sind natürlich auch so Hotels, die mir einfallen, wo ich sage, schön, wenn man dort flanieren kann und in so einem Hotel dann wieder ein- und ausgeht. Also Grand Hotels tun es mir auch an, muss ich in der Tat sagen. Ich habe nicht so viel von den Lifestyle-Hotels, sondern eher so ins Alter gewachsen, aber doch modern gehaltene Hotels. Das gefällt mir.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man Ihres Erachtens mitbringen, um sich zukünftig im Berufsleben zu behaupten?
Also was auf jeden Fall ist, ist die Zähigkeit mitzubringen, weil alle unsere Probleme, die wir weltweit finden, haben eine unglaubliche Nachhaltigkeit gewonnen. Ja, es kommen immer mehr und sie dauern immer länger und sie verschwinden nicht, die Probleme. Und das bedeutet, ich muss eine unglaubliche Zähigkeit entwickeln, die Probleme im eigenen Unternehmen dann auch überstehen zu können. Man muss die Fähigkeit haben, sich fixieren zu können auf ein Problem, nicht ablenken zu lassen, sondern tatsächlich seine Strategie, die man ausgearbeitet hat, auch ganz stringent zu verfolgen und sich nicht durch Strömungen oder Meinungen dann ablenken zu lassen. Also ich glaube, diese innere Fähigkeit, an der Sache zu bleiben, ist ein ganz wichtiges Element. Ich glaube, ich habe das dadurch gelernt, weil ich bin ja sehr schnell zu Eber zum Partner gesprungen. Mein Ausbildungsweg war ja dual. Ich habe eine Ausbildung gewählt, war aber doch nicht ganz weg von dem Gedankengang zu studieren. Und somit habe ich das BIS-Programm in Mainz an der Fachhochschule gewählt und bin jeden Dienstagnachmittag und jeden Samstag in die Präsenzuni und habe in 5 Jahren den Betriebswirt abgelegt und habe dazu parallel noch den Sparkassenbetriebswirt gemacht. Das war so viel, dass ich jedem heute sagen würde, mach das nicht. Das schränkt dein Leben ein. Aber ich kann es trotzdem jedem empfehlen, weil die Zähigkeit und das Dranhalten an einem Thema und vor allen Dingen auch die Ausdauerfähigkeit, sich ausdauernd mit Themen zu beschäftigen, das kann man durch so eine Schule natürlich. Und deswegen habe ich immer Respekt, wenn ich Menschen wiederfinde, die sagen, ich bin im zweiten Bildungsweg oder ich habe in einem dualen Studiumsystem, also arbeiten und studiert. Das findet man heute noch selten. Tatsächlich meine Erfahrungen gesammelt. Und so war ich mit 30 dann fertig und habe gesagt, jetzt musst du rein auf die Arbeitswelt gehen, hast jetzt genug gelernt. Nein, wir lernen natürlich nie genug. Ja, das ist ein falscher Satz.
Weil irgendwann möchte man auch mal anwenden.
Man möchte auch mal anwenden. Aber für mich ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten, dranbleiben zu können an der Sache und nicht frühzeitig aufzugeben. Und ich glaube, das wäre ein Tipp an unsere jüngeren Generationen, nicht so schnell die Kartoffel fallen lassen, sondern wirklich versuchen, noch das Beste aus der Schale rauszuholen.
Dann komme ich zur letzten Frage, die aber eigentlich gar keine Frage mehr ist, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über strukturelle Veränderungen, Entwicklung, Wandel in der Branche gesprochen. Vor dem Hintergrund, wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie das ergänzen?
Transformation zur Beständigkeit.
Dann, lieber Iserloh, ganz herzlichen Dank für zwei Dinge, nämlich Einblick in die Branche und zum anderen Ihre doch auch spezielle Art der Unternehmensführung. Ich denke, über beide Dinge lohnt es sich nachzudenken und ebenfalls auch dran zu bleiben. Danke für die Erfahrung. Alles Gute für Sie persönlich und für Ihr Unternehmen natürlich auch.
Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.